wir haben nicht nur ein Angebotsproblem, wie halt herrschende Politik ist analysiert, sondern halt auch ein Nachfrageproblem, weil die Leute sind halt wirklich einfach arm. Es ist dann vor allem so, dass wir wahrscheinlich sehen werden, dass halt Arbeitsstandards aufgeweicht werden, Umweltstandards aufgeweicht werden, um halt dann mehr Wachstum und mehr Angebotspolitik für die Unternehmen zu machen. Im Koalitionsvertrag steht ja alles unter Finanzierungsvorbehalt. Bedeutet, hey, wir müssen uns noch über die konkreten Finanzen einigen und das wird halt dann in den Haushaltsverhandlungen stattfinden, wo halt dann Prioritäten gesetzt werden, die halt zugunsten der Reichen sind und nicht zugunsten der großen Mehrheit.
Klassentreffen. Der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David.
Lukas Scholle ist Ökonom, Gründer vom Wirtschaftsmagazin Surplus, Herausgeber von dem Buch Genug und Co-Geschäftsführer vom Primärverlag. Surplus hat zum Ziel, Ökonomie für die Interessen der großen Mehrheit und nicht der Reichsten erklärbar zu machen. Anfang dieses Jahres ist das erste Heft erschienen und mit Lukas spreche ich über das Standing von Wirtschaftspolitik in der gesellschaftlichen Linken, über Surplus natürlich und darüber, dass Wirtschaftspolitik der Schlüssel dafür ist, die Gegenwart zu begreifen. Viel Spaß bei dieser Folge mit Lukas Scholle.
Ich will ein bisschen unkonventionell einsteigen zu unserem Gespräch und zwar mit einem Zitat von Bourdieu. Ich lese gerade so ein Buch von ihm, das heißt Gegenfeuer. Das ist vielleicht nicht der obvious, die erste Person, die einem einfiele, wenn es um Wirtschaftspolitik ginge. Aber er schreibt in einer Rede, die er gehalten hat, zum Mythos Globalisierung und dem europäischen Sozialstaat, schreibt er, man kann den Gewalterhaltungssatz nicht beschummeln. Gewalt geht nie verloren. Die strukturelle Gewalt, die von den Finanzmärkten ausgeübt wird, der Zwang zu Entlassungen und die tiefgreifende Verunsicherung der Lebensverhältnisse schlägt auf lange Sicht als Selbstmord, Straffälligkeit, Drogenmissbrauch, Alkoholismus zurück in all den kleinen oder großen Gewalttätigkeiten des Alltags. Ich finde, das ist sowas, was man nie so richtig oder was ich immer nie so richtig auf dem Schirm habe und wo ich glaube, dass man das wahrscheinlich viel eher irgendwie verbinden muss miteinander. Ne? Also die Finanzpolitik sozusagen, das Ergebnis von Finanzpolitik in Verbindung setzen mit den Ursachen sozusagen. Ne? So, ich frage mich, ist es ein Grundproblem der Gesellschaft, dass die sozialen Kosten des Klassenkampfs von oben, den wir haben, also soziale Verelendung, Millionen Menschen, die von Ernährungsarmut betroffen sind in Deutschland, Rassismus, dass wir das nicht mit der vorherrschenden Art zu wirtschaften in Verbindung bringen im öffentlichen Diskurs?
Ja, das ist schon ein grundlegendes Problem, das sehe ich auch. Das wird in der politischen Mitte wird das auf jeden Fall nicht in dem Maße getan, wie es notwendig ist. Auf der progressiven Seite, bis es halt dann in ihrer Breite, da wird es dann in unterschiedlichen Nuancen getan. Wobei das natürlich ganz offensichtlich ist, egal wo man hinsieht, dass man diese Gewalt, die auch Bourdieu beschreibt, haben wir jetzt ganz zuletzt auch gesehen an Trumps Zollpolitik, wo gemutmaßt wurde, dass die Finanzmärkte ihn disziplinieren, weil quasi das Vertrauen in den Dollar und in die US-Staatsanleihen sinken werden, wenn er jetzt so wirre Wirtschaftspolitik macht. Das war vor 2 Wochen erst ein ziemlich brisantes Beispiel, wie halt diese Gewalt dann oder halt auch diese disziplinierende Gewalt der Finanzmärkte dann auch politisch Folgen hat natürlich.
Ist das, du bist ja Gründer von Surplus, das heißt, der Untertitel ist das Wirtschaftsmagazin. Ist es sozusagen auch ein Versuch von euch oder von dir, das mehr zusammenzudenken? Also zu sagen, wir schauen uns die Auswirkungen von Finanzpolitik an, wir schauen uns die Auswirkungen von Austeritätspolitik an.
Genau, auf jeden Fall. Das heißt, das Wirtschaftsmagazin, weil wir halt nicht nur ein Thema haben und auch nicht nur Finanzpolitik, sondern halt in alle Wirtschaftsbereiche gucken wollen, wie sind da die Verteilungsfragen, wie sind da die Machtverhältnisse auch und natürlich auch die ökonomische Gewalt, die halt aus diesen ganzen Klassenverhältnissen und wirtschaftlichen Umständen auch größer gedacht daraus resultieren. Also haben wir einen breiten Ansatz, um halt auch dann neue Ideen und breitere Ideen in den Diskurs einzubringen.
Was war konkret der Gedanke sozusagen, dass du, ihr seid ja im Januar, glaube ich, gestartet und dann im Februar kam die erste Ausgabe, jetzt ist gerade, wir haben April, jetzt gerade die zweite Ausgabe rausgekommen. War das, worüber wir gerade gesprochen haben, der konkrete Ansatz oder was war so die eine so Leitlinie, mit der du losgestartet bist?
Die Leitlinie war, dass Wirtschaftspolitik unterbelichtet ist in Deutschland. Das war sozusagen der Befund. Und dann gab es letzten Frühjahr, im Frühjahr 2024, da war es dann langsam absehbar, dass Friedrich Merz Kanzler werden könnte, mit höherer Wahrscheinlichkeit, weil die Umfragen dann das schon andeuteten. Und dann dachten einige Ökonomenfreunde und ich, was kann man jetzt machen sozusagen? Und diese Medienlücke, die halt die Grundlage dafür bietet, dass man ein neues Medium macht, die ist halt seit Jahren schon leider da, dass es halt kein progressives Wirtschaftsmedium gibt, was dann halt als Special Interest Medium, jetzt kein General Interest Medium wie andere Magazine, wie zum Beispiel auch das Jacqueline Magazin im Brümer Verlag, sondern halt ein Special Interest Magazin, was halt dann nur ein Interesse verfolgt und ein Thema verfolgt und das halt dann auch in einer anderen Tiefe, in einer anderen Häufigkeit, und genau deswegen haben wir das dann angegangen und jetzt, gut, gab es dann eine Bundestagswahl, die hat den Prozess etwas verschnellert, aber genau, das war so das Grundanliegen, dass man halt wirtschaftspolitische
gut Ideen... Gut für euch, schlecht für die Menschen möglicherweise, ne?
Ob das gut für uns war, weiß ich nicht. Grundsätzlich hatten wir geplant, natürlich auch schon im Frühjahr zu starten und dann halt bis zur Bundestagswahl uns zu etablieren und Strukturen zu schaffen, um das gut politisch zu begleiten. Das ging jetzt alles schneller, aber lief trotzdem ganz gut.
Du hast gerade gesagt, dass es so kein Wirtschaftsmagazin gibt, das irgendwie so breite Themen oder die Themen abdeckt für, oder ich weiß nicht, ob du es so gesagt hast, aber das ist ja das, was ihr versucht, den wesentlichen Teil der Menschen in diesem Land irgendwie, deren Interessen zu adressieren und zu sagen, okay, es gibt ganz viele Leute, die haben Gemeinsamkeiten und wer spricht aus ihrem Sinne, aus ihren Interessen für sie in Fragen der Finanzpolitik, ne?
Genau, das du hattest es gerade schon angesprochen, wie heißt ein Surplus, das Wirtschaftsmagazin, das ist sozusagen der Titel und der eigentliche Untertitel ist, dass wir ein Wirtschaftsmagazin für die Interessen der großen Mehrheit machen und nicht die der Reichsten. Also das ist schon der ganz konkrete Ansatz, dass wir halt nicht über Aktientipps schreiben, nicht über wie kann man schnell sein Business skalieren oder wieso muss man jetzt die Steuern für Unternehmen senken, sondern halt bei uns geht es um Preise, Löhne, Profite im Sinne der großen Mehrheit, wie halt die verändert werden können und oder müssten, um halt mehr Wohlstand zu schaffen.
Warum denkst du, ist das so? Also warum gibt's? Also ich habe mir angeschaut, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, aber ein wesentliches Wirtschaftswoche oder so, vielleicht auch ein anderes. Also Wirtschaftsmagazine, die adressieren sozusagen immer eigentlich die obersten 10-15% oder so. Und wenn man sich anschaut, welche Verlage dahinter stehen, dann der Spiegel oder Holzbrink oder so, dann sind es oft, ne, also entweder also Superreiche oder halt einfach Verlage, die schon ja eher kapitalfreundlich berichten. Warum gibt es diese historische Kontinuität überhaupt? Also kannst du da einen Abriss geben oder eine Idee? Hast du eine Idee?
Ich habe eine Idee, auf jeden Fall, weil, glaube ich, in manchen Berufsgruppen das Wirtschaftsinteresse qua Beruf einfach höher ist. Also wenn ich jetzt Banker bin, dann interessiere ich mich wahrscheinlich mehr für die Wirtschaftsweise im Generellen, als wenn ich jetzt in einem Pflegeheim arbeite. Ohne jetzt irgendjemand dafür zu beurteilen, warum die Interessen so sind und so weiter. Aber ich glaube, da gibt es erstmal ein grundlegendes Missverhältnis. Und dann ist es natürlich auch bei einigen Medien, weil wir haben, du hattest es gerade angesprochen, Wirtschaftswoche, Handelsblatt zum Beispiel, das ist ja ein Konzern, die haben natürlich auch ein gewisses Schreiben aus einer mit einer gewissen Brille. Es gab neulich ein lustiges Deutschlandfunk-Doppel-Interview im Rahmen eines Features und da hatte ich gesagt, dass die wirtschaftsliberalen Blätter ja schon immer mit einer politischen Position schreiben und dann hatte der Kollege vom Handelsblatt gesagt, dass sie nicht mit einer Position schreiben, aber natürlich aus der Brille des Unternehmers und der Chefs.
Das ist ganz anderes.
Genau. Aber sie sind trotzdem unabhängig, was natürlich ein toller Widerspruch war. Warum es quasi halt diese großen Medien gibt, weil die natürlich dann auch ein Interesse bedienen. Und auf der anderen Seite gab es etliche Versuche, da progressive Wirtschaftsmagazine hinzustellen. Die haben aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Und genau deswegen probieren wir das jetzt. Und es läuft auch ganz gut.
Hast du eine Analyse gemacht, warum das dann sozusagen nicht geklappt hat bei anderen Blättern?
Genau, wir haben natürlich im Vorfeld eine kleine Wettbewerbsanalyse gemacht, so wie man das halt machen muss, wenn es um Geld geht und Arbeitsplätze. Und dass wir haben ein paar Kriterien, die halt andere Wirtschaftsmagazine und auch generell, also auch von der sozusagen wirtschaftsliberalen Seite nicht erfüllen, weil wir haben zum Beispiel einen hohen Grad der Personalisierung mit den Herausgebern, Adam Tooze, Isabella Weber, Maurice Höfgen, bekannte Kolumnisten, dann das ist ein Abgrenzungsmerkmal, was es bei anderen Magazinen weniger gibt, dann sehen wir relativ gut aus für ein Wirtschaftsmagazin, sind jetzt keine Bleiwüste und setzen auch zum Beispiel auf digitale Reichweiten sehr doll, was andere Wirtschaftsmagazine Wirtschaftsmagazine vor uns weniger getan haben. Also da gibt es schon so ein paar Abgrenzungsmerkmale, wo wir dann besonders sind.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst sowas wie, ja gut, ist ja irgendwie so klar, dass also Wirtschaftsmagazine für die obersten 15% sich halt irgendwie, also dass das Kapital dann Interesse daran hat, die so gut aufzustellen und dass es sozusagen dann einfach schwieriger wird, je mehr Allgemeinwohl im Fokus der Wirtschaftspolitik steht, über die man spricht, desto mehr ist die Frage, ja, wer zahlt denn dafür? Ja, so Reiche vielleicht eher nicht. Oder sie zahlen halt sozusagen als sie kaufen sich vielleicht mal ein Heft oder so, um zu schauen, was der Feind macht oder so. Aber das ist ja sozusagen irgendwie so ein Problem. Ne? Wie finanziert man sowas dann? Ne? So.
Klar, das ist natürlich, mein Kommentar war jetzt, oder meine Einladung war vor allem auf progressive Medien bezogen, also wie Ochi oder Makroskop, die zum Beispiel halt Wirtschaftsmagazine der letzten Jahre waren. Aber genau da ist es natürlich eine andere Frage, wenn man jetzt quasi auf die wirtschaftsliberale Seite guckt. Und aber es ist natürlich auch klar, dass wir jetzt kein Arbeitermagazin sind, sondern halt auch natürlich Leute anziehen oder halt ansprechen, die halt schon ein gewisses Wirtschaftsinteresse und Fundament haben und jetzt nicht für die über 80 Millionen, die in Deutschland leben, dass das jetzt, das ist natürlich der Anspruch, dass man da zugänglich ist, aber die zu erreichen, das wäre natürlich jetzt ein bisschen vermessen, wenn man jetzt sagt, dass die Zielgruppe dann doch so groß ist, sondern natürlich ist es in der Realität so, dass wir halt schon ein akademischeres Publikum ansprechen, das halt dann auch größere Zusammenhänge verstehen möchte.
Genau. Aber ich frage mich, ob das insgesamt ein fundamentaler Widerspruch sein muss. Ne? Also es ist völlig klar, natürlich ist es eine grundlegende Frage der Adressatur. Einmal sozusagen, will man in der Öffentlichkeit die sich eh für finanzpolitische Aspekte interessiert haben und die wollt ihr und ihr wollt sozusagen für Progressive, für Leute, die irgendwie links der Mitte stehen, ein Angebot bieten, Analysemethoden bieten und so weiter und auch zu sagen, okay, es gibt auch progressive Wirtschaftspolitik und die hat eine eigene Lobby, die hat eigene Medien und so weiter, aber man kann ja auch sozusagen und vielleicht, oder das würde mich mal interessieren, wie du darüber nachdenkst, versucht ja auch so gleichzeitig auch Leute reinzuholen, zum Beispiel wie mich, der sich selber immer den Vorwurf macht, wie sehr wahrscheinlich viele andere auch, irgendwie diese Aspekte so sträflich zu vernachlässigen, einfach weil es dann, also früher, als ich so, ich habe so lange Jahre Lohn gearbeitet, da habe ich so einfach abends nichts mehr in den Kopf bekommen, ne? Also auch insgesamt an Theorie. Das fällt nun mal einfach wahnsinnig schwer. Jetzt merke ich so, dass mein Interesse daran mehr und mehr erwacht, je weniger ich körperlich arbeiten muss, muss man fairerweise sagen. Das gilt sicher nicht für alle so, ne? Aber das ist natürlich so. Und dann denke ich auch noch sozusagen die eine Frage, oder ist es eine Frage des, wie kann man den Leuten den Nutzen verkaufen? Ne? Also je mehr ich die Idee habe, dass mir etwas hilft, desto mehr werde ich mich damit auseinandersetzen. Ne? So, also wenn ich verstehe, was ich für einen Nutzen habe. Und ich frage mich gerade, ob es so ein Widerspruch sein muss. Also ob man sozusagen nicht auch so Tor und Tür aufmacht, so ey, du hast dich noch nicht mehr als eine halbe Stunde in deinem Leben mit progressiver Finanzpolitik beschäftigt. Wir werden dir nicht die Tür zuschlagen, sondern wir reichen dir die Hand. Ne?
Das ist auf jeden Fall der Anspruch, dass wir, sagte ich auch gerade, dass wir halt zugänglich sein wollen für die 80 Millionen, aber halt viele, viele Leute der 80 Millionen haben halt nach der Arbeitszeit keine Lust und keine Zeit mehr, was zu lesen. Genau deswegen setzen wir halt auch zum Beispiel auf YouTube oder Podcasts, was sich dann immer mehr entwickeln wird, aber zum Beispiel hatten wir neulich oder haben wir jetzt schon mehrere Videos mit Isabella Weber und Adam Tooze auf YouTube. Eines davon mit Adam hat über 50.000 Aufrufe, also da sind wir dann natürlich auch sozusagen in dem Sinne modern und wollen halt andere Möglichkeiten des Wirtschaftskonsums oder des wirtschaftspolitischen Diskurses, des Konsums dessen ermöglichen, um halt Leute anzusprechen, die halt während ihrer Arbeitszeit denken und lesen, das Privileg dazu haben und Leute, die halt abseits der Arbeitszeit ein bisschen mehr Wirtschaftsverständnis haben wollen, ohne lange Texte. Also da sind wir schon zweigleisig auf jeden Fall, ja.
Ist vielleicht auch ein schmaler Grat irgendwie, ne? Also man kann das
ist
wahrscheinlich
nicht. Ist auch ein Trade-off natürlich. Wie viel will man vereinfachen sozusagen? Und dann hat man natürlich eingefleischte Akademiker, die einen das übel nehmen. Und natürlich ist das Zuspitzen auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch dann wichtig. Also genau.
Ich finde das Stichwort Zuspitzen so ganz interessant, weil mich das einfach selber interessiert. Ich bemerke auch in so in linken Bubbles, dass das habe ich ja auch zu eingangs gesagt, dass Wirtschaftspolitik irgendwie oft nicht so im Fokus steht von Gerechtigkeitskämpfen oder so. Dann diese Frage des Gebrauchswerts. Und wenn es gemacht wird sozusagen, dann ist es so, gar nicht so einfach, dabei wissenschaftlich zu bleiben, weil zum Beispiel also bei meinem Thema, mit dem ich so in so linke Politik gestartet bin, wie hängen Armut und psychische Erkrankung zusammen, es lässt sich die Beweisführung ist schwer zu sagen, dass genau das dieser Zustand zu dem und dem Zeitpunkt in meinem Leben für meine psychische Erkrankung so ist. Ne? Beim Thema Zusammenhang von Armut und psychischen Erkrankungen muss man einfach sehen, okay, wenn dreimal so viele Armutsbetroffene psychische Diagnosen haben oder der Verdacht im Raum steht, dass sie überproportional häufig betroffen sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, aber man kann es eben nicht astrein durchdeklinieren. Ne? Und ich frage mich sozusagen, ob man sowas so was Finanzpolitik oder so machen könnte, was zum Beispiel Edouard Louis in Wer hat meinen Vater umgebracht macht, da sagt er, also sein Vater hat eine Rückenverletzung, das ist also ein französischer Romanautor, sein Vater hat eine von Fließbandarbeit, von der Fabrikarbeit eine Rückenverletzung und er adressiert dann an irgendeiner Stelle im Roman, sagt er, die und die Finanzpolitik, dass das und das Medikament nicht mehr subventioniert wurde vom französischen Staat. Und er adressiert dann, ich weiß nicht mehr, wer dann sozusagen der Gesundheitsminister war, du hast meinem Vater den Rücken gebrochen. Und er sagt, der und der hat dafür gesorgt, dass die Zuzahlungen für Schmerzmittel gestiegen sind. Du hast meinen Vater klagen und heulen und weinen und schreien lassen und so weiter. Ne? Und ich frage mich, wie weit man das treiben kann, weil das ist etwas, das holt mich total ab, weil das dafür sorgt, dass die Dinge nicht so kryptisch sind, weißt du?
Klar, also das ist natürlich bei etlichen wirtschaftspolitischen Themen so. Entweder ganz direkt, wenn halt die Kürzung von einem Krankenhaus stattfindet, das gibt es ja auch in Deutschland, dass dann quasi, weil halt ein Krankenhaus nicht gut ausgestattet ist, dass dadurch Leute sterben. Das ist natürlich ganz direkt, unmittelbar. Aber auch wenn man halt auf größere Elemente guckt, wie zum Beispiel die Schuldenbremse, die halt dann teilweise finanzpolitisch dafür verantwortlich ist, ist das natürlich dann auch da gegeben. Und das ist natürlich dann eine Übersetzungsleistung, die man halt dann, wer auch immer der Akteur ist, dann liefern muss, warum halt die einzelne Wirtschaftspolitik solche Konsequenzen hat, auf jeden Fall, ja.
Es gibt einen Artikel ganz am Ende von eurer zweiten Ausgabe von Max Hauser, da redet er über Linus Westhäuser, der einen Klimapopulismus vorschlägt. Da musste ich so ein bisschen dran denken, so ein bisschen so eine Analogie. Ne? Er schreibt da, deshalb fordert Linus Westhäuser einen Klimapopulismus, um die Frage unserer zukünftigen Lebensgrundlagen als, Zitat, emotional packende Gerechtigkeitsfrage zu politisieren, die gesellschaftliche Gruppen anhand gemeinsamer Interessen verbindet, ist es eigentlich so ein bisschen auch das, was ihr so vorhabt, ne? Oder zum Teil, oder eines der...
Klar, die Verteilungsfrage steht bei uns, wie auch im Untertitel, im Interesse der großen Mehrheit und nicht der Reichsten natürlich im Zentrum, weil die Verteilungsfrage in den letzten Jahrzehnten halt zugunsten der oberen paar Prozent und vor allem halt der EigentümerInnen von Unternehmen stattgefunden hat und nicht im Interesse der großen Mehrheit. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich wirtschaftspolitisch noch fortsetzen. Umso wichtiger ist halt ein Wirtschaftsmagazin, das dem was entgegensetzt.
Lass uns mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Ich habe das Gefühl, ich eile da gerade so ein bisschen durch. Und mal zurückgehen auf dich. Wie bist du überhaupt zum Thema Finanzpolitik gekommen? Du hast an der FU studiert?
Genau, ich habe VWL studiert und war schon vor dem VWL-Studium politisch und dadurch wirtschaftspolitisch interessiert und habe quasi dann VWL studiert, um das besser zu verstehen. Hat sich herausgestellt, dass man da nicht viel besser die realen Umstände versteht. Man versteht vor allem besser Modellwelten und rechnet viel rum im VWL-Studium. Aber die Realität versteht man da eher weniger. Und wenn es dann ein bisschen politisch wird im VWL-Studium, dann ist es halt oft so, Mindestlöhne sind schlecht, Arbeitslosenversicherung ist schlecht und so weiter.
Falsch politisch sozusagen.
Natürlich dann auch natürlich nur eine Lehre und nur eine Denkschule, die halt dann überrepräsentiert ist in der VWL. Und das ist natürlich dann politisch, sozusagen stößt man da auf Widerstände, was natürlich dann auch diskursfördernd ist und so weiter. Und genau, da habe ich VWL studiert und dann habe ich quasi da im Anschluss im Bundestag gearbeitet, erst als Büroleiter und dann später als Referent für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Habe dann vor allem Finanzpolitik gemacht.
Für einen Politiker der Linken?
Genau, für einen Abgeordneten der Linken. Der war im Finanzausschuss. Da habe ich dann halt Reden geschrieben, Anträge geschrieben und halt zu so Steuerthemen gearbeitet vor allem. Und also Steuerthemen in erster Linie, zum Beispiel Übergewinnsteuer, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen, war eine Forderung, die wir popularisiert haben. Aber dann halt auch alles alles, was mal angefallen ist, wie Heizungsgesetz, da ein Förderkonzept machen oder halt Gaspreisbremse, also quasi Steuern, aber auch alle größeren wirtschaftspolitischen Themen, genau.
Wenn du gesagt hast, in der VWL sozusagen hast du eigentlich nicht so das Instrumentarium gefunden oder so, was dir hilft, die Gesellschaft zu verstehen aus Fragen von Gerechtigkeit, womit hast du dann, also was war dann dein Besteck, hast du dann eher mit traditionell linker Wirtschaftsanalyse gearbeitet oder was hat dir geholfen, sozusagen die Reden zu schreiben? Natürlich einmal das Wissen, wie die Gesellschaft und wie die Volkswirtschaftslehre funktioniert, aber wie kommst du dann sozusagen zur Frage, was ist der richtige Weg?
Ja. Ich hatte das Privileg noch tatsächlich, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen düster klang, aber an der FU gibt es zum Beispiel die kritischen WirtschaftswissenschaftlerInnen, die halt noch eine Ringvorlesung machen, wo die halt ein paar unterschiedliche Denkschulen an Bord holen. Und als ich an der FU studiert habe, gab es noch einen Professor, Klaus-Peter Kiska, der seit wahrscheinlich 50 Jahren, er ist jetzt kürzlich verstorben, erst leider, aber seit 50 Jahren da einen Marx-Kurs gemacht hat, als auch noch Modul im VWL-Studium, was man wählen konnte, sozusagen konnte ich dann auch innerhalb des Studiums ein paar kritische Aspekte erwerben, aber dann war es natürlich viel Selbststudium einfach, neben dem Studium und dann halt vor allem im Anschluss dessen, wo man dann halt wieder Zeit hat, eigene Sachen zu lesen, das ist dann notwendig, um quasi dann ein anderes Instrumentarium zu haben, sowohl was die Denkweise angeht, als auch was dann politische, wirtschaftspolitische Maßnahmen angeht, genau.
Erinnerst du dich noch, als du dann angefangen hast, für unterschiedliche Politiker zu arbeiten im Bundestag, was du so in den ersten Wochen, Monaten gedacht hast? So? Also wenn du das erste Mal so dann in der Praxis gefordert bist, irgendwie dich einzubringen, also warst du so, wie soll ich sagen, desillusioniert oder hast du so gedacht, endlich werde ich von alleine gelassen und kann sozusagen was bewirken und wie hat sich dein Gefühl dann dafür verändert in dem ersten Jahr, in den ersten Jahren deiner Praxis?
Also das war eher so ein Reality-Check, dass ja, man genau. In dem Sinne auch ein bisschen demütig, dass Leute, man kommt zwar aus der Uni und denkt, man hat jetzt Sachen verstanden, aber dann gibt es halt natürlich immer Leute, die halt schon 20 Jahre in dem Beruf sind und Nerds sind sozusagen. Und das ist dann natürlich auch erstmal ganz viel Wissen, dass man sich aneignet, wenn man dann quasi nicht nur ein paar Bücher liest, ein paar Artikel schreibt, sondern halt dann auch mal wirklich was ausarbeitet. Das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer. Und das war quasi dann, begann natürlich dann auch viel Lernerfahrung mit halt Kollegen, die halt schon 20 Jahren zu Steuerthemen arbeiten. Vor allem, wenn man dann halt, man hat im Studium ein paar Steuermodule sozusagen, wo man halt dann ein bisschen rumrechnet, aber die richtige Steuerpolitik, wo es dann halt auch natürlich juristische Aspekte gibt und andere Aspekte, die man halt beachten muss, das ist dann natürlich nochmal viel, viel breiter aufgestellt als jetzt einfach nur in der Uni. Und deswegen war das eher dann auch ein bisschen demütig, dass man quasi aus der Uni kommt und dann noch viel zu lernen hat, was halt dann Wirtschaftspolitik angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach sozusagen nach einem Studium der perfekte Wirtschaftspolitiker ist.
Ja, klar. Und auch, wie sich das in der Realität übersetzt. Ne? Das heißt, wenn man eine gute Rede schreibt oder wenn man an irgendeinem Projekt arbeitet, dann ist es nun mal so, dass PolitikerInnen der Linken jetzt nicht gerade so die hegemoniale Macht im Bundestag bilden. Das ist auch noch so schön, wenn die mal sprechen dürfen oder wenn die im Ausschuss irgendwie Arbeit machen, aber es das heißt ja nicht, dass es dann umgesetzt wird, ne? Oder?
Voll. Erst noch einen Schritt zurück. Erstens ist natürlich also den wirtschaftspolitischen Inhalt herzustellen, das ist die eine Sache, die man halt sozusagen erstmal lernen muss und danach das zu übersetzen, dass es nicht nur verständlich ist, sondern dass es auch noch zuspitzend ist, das ist natürlich dann nochmal eine andere Ebene, die halt auch dann manche Kollegen, die seit 20 Jahren da arbeiten und Nerds sind, dann vielleicht auch gar nicht so gut können, weil die halt dann Nerds sind und genau da, dieses Zuspitzen ist dann nochmal eine andere Ebene, wo man dann auch reinkommen muss, also das ist genau, das muss man dann lernen und umso besser ist es natürlich, wenn Politiker eine Rede halten und die halt dann so zugespitzt ist, dass man halt damit einen neuen Aspekt setzen kann, genau, im Interesse der großen Mehrheit.
Hat dir dann geholfen, dass du dass du angefangen hast, auch Texte zu schreiben, journalistisch zu arbeiten? Oder hast du, weil du gemerkt hast, zuspitzen gelingt mir nicht, hast du gedacht, wo kriege ich Hilfe? Ich muss sozusagen das Handwerk lernen, wie ich Informationen, die ich habe, vermittle? Oder wie kam es?
Also sozusagen das Handwerk des Zuspitzen, das kam tatsächlich über Twitter, weil da bist du halt zeichenlimitiert und musst halt eine Punchline sozusagen präsentieren. Sonst funktioniert der Tweet nicht. Und das war sozusagen, das ist das beste Übersetzungstraining eigentlich, was man machen kann.
Danke,
das war,
danke Twitter.
Danke Twitter, danke, also das alte Twitter natürlich, ja, das, ja. Um Rest in Peace, aber das ist wahrscheinlich, aber das war jetzt auch vor 4-5 Jahren sozusagen, ist jetzt, heutzutage würde man wahrscheinlich, ist das natürlich auch viel besser, wenn man das sozusagen in Reels wäre, die Übersetzung heute, weil man dann natürlich auch nochmal eine andere Sprachebene reinbekommt, um sowas zu trainieren, einfach sozusagen zuspitzende.
Du meinst so eine Mündlichkeit oder
genau,
so?
Genau, 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 weil es natürlich, ein Tweet ist natürlich schon mal eine Punchline sozusagen, aber es ist keine vorgelesene Punchline, die natürlich dann eine unterschiedliche Wirkung hat. Aber ich glaube, das ist sozusagen ein Training, das, wo man das ganz gut testen kann. Und genau von dem kam ich dann quasi, ich hatte sozusagen den wirtschaftspolitischen Inhalt in meinem Kopf, konnte ihn dann zuspitzen und dann Texte schreiben und so weiter. Und genau, jetzt Wirtschaftsmagazin.
Warst du schon Multifunktionswaffe dann sozusagen schon?
Ja, genau, ging dann nacheinander. Es ist natürlich alles eine jahrelange Entwicklung, bis man halt dann Kompetenzen dazu
erlernt. Und dann hast du erst bei Jacobin gearbeitet, ne?
Genau, dann irgendwann später, also ich habe so 2018 im Bundestag angefangen zu arbeiten und dann,
Mit 20 dann?
Ja, ich war mit 21 war ich Büroleiter im Bundestag, also es war direkt nach meinem Studium, das war sozusagen schnell, ich hatte dann vorher schon mal als Studi da gearbeitet und sozusagen wusste die Arbeitsabläufe und dann wurde eine Stelle frei sozusagen und das hat dann sehr, sehr gut gepasst und genau da habe ich dann erst war ich erst Büroleiter und dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht in welchem Jahr es war, aber dann habe ich wahrscheinlich so Ende 2020 die ersten Jacobin-Texte geschrieben und dann auch irgendwann die Geschäftsführung vom Verlag mit übernommen, mit Ole Rauch, der Geschäftsführer ist, weil mit einem volkswirtschaftlichen Hintergrund ist natürlich auch eine gewisse betriebswirtschaftliche Perspektive gegeben, die ganz notwendig ist bei progressiven Projekten.
Und von Jacobin und von der Verlagsleitung dann vom
Brümmer Verlag,
das hat dir dann ermöglicht zu denken, okay, was kann man so anstoßen? Du bist auch Herausgeber von Büchern und so weiter.
Genau, ich habe auch mit Ines Schwertner zum Beispiel Back in the Days Genug ist genug gegründet, was auch sozusagen eine wirtschaftspolitische Idee war, natürlich in der Krise, um da dem was entgegenzusetzen. Und dann haben wir auch ein Buch geschrieben, Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen, auch sehr wirtschaftspolitisch und dann genau kam eins zum anderen und dann haben wir halt auch jetzt im Brümmer Verlag das Surplus Magazin gegründet, weil, wie wir schon besprochen haben, es eine wirtschaftspolitische Lücke gab in der Medienwelt.
Lass uns ein bisschen über, dann sind wir jetzt sozusagen wieder so im Hier und Jetzt angekommen, lass uns ein bisschen so über Probleme unserer Zeit reden, dass es nicht nur so ein Meta-Gespräch sozusagen wird. Wir kommen aus 3,5 Jahren Ampelregierung. Man hat irgendwie am Anfang der Zeit gehofft, dass da mehr drin ist, ne? Denn zwei von den drei Parteien gelten formal, obwohl man weiß, was für einen Sozialabbau die in den letzten Jahrzehnten effektiv durchgesetzt haben, gelten. Aber wenn man sich so die politische Landschaft anschaut, als grob links der Mitte, also die SPD und die Grünen, dann natürlich die FDP noch an der Seite. Das hat für viele, ich glaube auch in den Parteien, aber vor allen Dingen auch in der Gesellschaft, irgendwie war das insgesamt ein großes Projekt der Ernüchterung irgendwie, ne, dass man gesehen hat, okay, also Maßnahmen, also es finden auf gleichstellungspolitischer Ebene Maßnahmen statt zum Guten, ne, also der rechtliche Status von Geflüchteter, da gab es Fortschritte, gab Vorstellungen in anderen Fragen von Gleichstellungspolitik, aber ansonsten finanzpolitisch oder so hat sich einiges nicht unbedingt zum Besseren gewandelt. Die Verarmung ist weiter vorangeschritten, die Zustimmungswerte für die AfD sind konstant, korrigiere mich gerne, wenn das nicht stimmt, aber sind konstant irgendwie, oder vielleicht nicht konstant, aber über die Jahre in Wellen sozusagen nach oben gegangen. Das eines der Probleme, die dahinter stecken, soweit ich im Begriff bin, das zu verstehen, nennt sich eben Austeritätspolitik, also Sparmaßnahmen, die der Staat einführt. Und das sorgt unter anderem zum Aufstieg rechter Parteien. Das ist zumindest so eine gängige Analyse, der ich häufig über den Weg laufe. Je weniger zum Beispiel Kommunen ins Gemeinwohl und in die Infrastruktur investieren, desto höher ist die Zustimmung zu rechten Parteien. Clara Mattei, wie wird das ausgesprochen?
Ja.
Professorin für Wirtschaftswissenschaften in den USA, sagt im Interview in eurer aktuellen Ausgabe von Surplus, Zitat, Austerität treibt die Menschen dazu, die Schwächsten in der Gesellschaft zu Sündenböcken zu machen. Warum ist das die gängige Antwort der Leute auf diese Politik von oben? Also wie kommt es, dass, genau, also warum ist diese Rampe sozusagen nach, wir brauchen Sündenböcke, so klar, und warum ist es so absurd, auf andere Schlüsse zu kommen? Ich, der sich nicht viel damit auseinandersetzt, verstehe das einfach nicht. Ich verstehe natürlich, dass das irgendwie vielleicht eine einfachere Sportart ist, die Entscheidung oder die Frage so zu beantworten, aber trotzdem finde ich es nicht glasklar, weißt du?
Genau, das würde ich so beantworten, dass dann halt in solchen Krisensituationen, wo halt dann der Kuchen nicht mehr wächst, sondern dann der Kuchen verteilt wird, der bestehende Kuchen, und dann bekommen andere Leute ein Kuchenstück ab, die weniger Geld haben. Ob das jetzt Geflüchtete sind oder Arbeitssuchende oder wer auch immer oder Rentner, wenn dann quasi da halt, weil die halt dann auch in den gleichen Nachbarschaften leben oder es wird ein Geflüchtetenheim gebaut neben einer Hochhaussiedlung oder so weiter, dann ist das natürlich eine gewisse Nähe, die da stattfindet. Und jetzt die Nähe zu den Superreichen, die ist weiter weg. Da kennt man die Villen höchstens aus dem Fernsehen oder aus Google oder wo auch immer her. Aber die leben natürlich auch viel im Verborgenen. Die Leute, die halt dann 40, 50, 60 Milliarden Euro haben, in Form von Unternehmensanteilen natürlich. Aber das ist natürlich dann auch einfach eine Distanz, die da ist. Und dann gibt es natürlich auch, hatten wir schon besprochen, Medien, die halt dann auch teilweise von diesen Milliardären besessen werden, um halt dann einen anderen Empörungsgegner herauszustellen. Und das ist dann halt, sind dann oft die Schwächsten der Gesellschaft.
Das ist keine natürliche Pipeline, sondern es ist natürlich konstruiert irgendwie, ne? So.
Also ja. Sehe ich absolut genauso. Und zum Beispiel haben wir jetzt auch, sagt Isabella Weber ja auch immer wieder, antifaschistische Wirtschaftspolitik, um dem halt was entgegenzusetzen und halt da die materiellen Nöte sozusagen abzudämpfen, kann man natürlich in der Krise abzudämpfen und dann halt natürlich perspektivisch zu erhöhen, um halt da den ökonomischen Nährboden zu entziehen, dass halt dann Leute nach unten treten, bevor halt dann die AfD noch viel stärker wird, als sie halt wurde.
Das wäre eben meine nächste Frage gewesen, also perfekte Überleitung. Kannst du das kurz einmal erklären, sozusagen für Leute, die das vielleicht mal, dieses Buzzword irgendwie mal gehört haben, antifaschistische Wirtschaftspolitik, aber was meint das genauer?
Antifaschistische Wirtschaftspolitik ist halt Politik, die halt genau ökonomisch den Nährboden entzieht und halt perspektivisch dann den Wohlstand und vor allem, also erstmal gibt es zwei Effekte, einmal reale Abstiege und Abstiegsängste. Manche Leute haben reale Abstiege und manche haben Abstiegsängste. Das unterscheidet sich von den einzelnen Wirtschaftsbereichen über die einzelnen Regionen total unterschiedlich. Und vor allem ist es halt auch bei vielen Leuten Abstiegsängste, die halt dann mit, die ich werde nicht von meiner Rente leben können und so weiter, die natürlich alle wirtschaftspolitisch erzeugt sind. Also es ist jetzt nicht so eine, ist jetzt auch keine Naturgegebenheit. Und quasi antifaschistische Wirtschaftspolitik setzt halt da an, wo halt die Sorgen der Menschen besonders hoch werden. Also zum Beispiel, wenn halt die Preise explodieren, dass man halt da preisstabilisierende Maßnahmen, die nicht nur ökonomisch sinnvoll sind, sondern halt auch den Menschen die Sorgen nehmen und dann halt implizit auch verhindert, dass die Leute halt da nach unten treten, beziehungsweise nach unten, gegen unten wählen, von der Logik her. Genau, so, das ist halt antifaschistische Wirtschaftspolitik. Ines Schwertner und ich hatten das auch schon mal Jahre vorher in einem Artikel als Antifa heißt Wohlfahrtsstaat bezeichnet. Das war sozusagen ein gewisser Vorgänger dessen, als quasi auch die AfD dann den ersten Schwung hatte. Ich glaube, das war dann halt zu dem Zeitpunkt, wo halt die Energiepreiskrise total reingehauen hat. Da hat die AfD halt eine Welle bekommen und dann gab es nochmal eine Welle, als das Heizungsgesetz verabschiedet wurde und zum Beispiel auch die dann halt viel Verunsicherung erzeugt wurde, weil halt die sozialen Ausgleichsmaßnahmen vergessen wurden, in der Kommunikation und auch in der Realität natürlich wenig ausgeprägt waren. Genau, das ist so die kleine Entstehungsgeschichte davon.
Das war doch genau zu der Zeit, wo ihr auch mit Genug ist Genug gestartet seid, ne? Also ihr habt es, glaube ich, auch darüber so abgefangen teilweise, ne?
Genau, das war natürlich da halt eine Möglichkeit, in der Krise halt Protest von progressiver Seite mit einer ökonomischen Grundlage zu artikulieren. Da war dann natürlich die Proteststimmung und so weiter nicht in dem Maße da oder wurde halt von anderen Akteuren besser aufgenommen in der politischen Landschaft. Und dann ist es hoffentlich sozusagen bei der nächsten Krise oder bei der nächsten Möglichkeit anders, dass halt da dann nicht die Rechten gewinnen.
Es gibt Stimmen, also zum Beispiel zwei Autorinnen im ND, die dann das Konzept sozusagen der antifaschistischen Wirtschaftspolitik als nicht weit genug beziffern, wenn, Zitat, ein System jenseits des Kapitalismus und der Vergesellschaftung von Gütern, der Daseinsvorsorge wie Wohnraum, Mobilität und Gesundheitsversorgung nicht adressiert wird oder die antifaschistische Wirtschaftspolitik nicht darauf ausgeweitet wird.
Klar, das kann man jetzt, das ist ja gängig, dass dann Leute, die vor allem vom linkeren Rand kommen, dann einzelne Konzepte sozusagen kritisieren, weil die dann irgendwas nicht bedenken. Es ist ja auch so bei der MMT oder jetzt bei antifaschistischer Wirtschaftspolitik gibt es noch ein paar andere, dass irgendein Aspekt unterbeleuchtet ist. Und klar, es ist dann oft wird dann halt der Anspruch gestellt, hey, das muss die Weltanalyse sein und ansonsten fällt halt irgendwas hinten runter. Und genau das, diese Kritik teile ich nicht, weil halt dann hat diese Theorie ein ganz konkretes Ziel und eine Betonung eines Aspektes und muss halt nicht allumfassend sein. Und wenn man wahrscheinlich da in den Diskurs geht, dann über die einzelnen Bereiche zu sprechen, wo halt dann auch die Kritik ist, zum Beispiel auch, da war ja auch die Kritik an dem nationalen Charakter dessen. Das ist natürlich auch ein bisschen absurd, weil zum Beispiel die spanische oder die mexikanische Regierung halt dann auch quasi antifaschistische Wirtschaftspolitik umsetzen und dadurch auch durch halt quasi unterschiedliche nationale Umsetzungsperspektiven natürlich auch ein gewisser Internationalismus einhergeht und natürlich auch, wenn man jetzt Preise am Energiepreise global stabilisiert, dann hat das natürlich auch einen internationalen Charakter, weil die Energiepreise dann halt nicht für den globalen Süden durch die Decke gehen. Also sozusagen, da ist die Kritik natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber es ist natürlich auch diskursstimulierend. Also es ist jetzt auch nicht so, dass
Und ich habe es auch so als solidarische Kritik gelesen, den Gedanken, der nicht von den AutorInnen nicht falsch aufgefasst wurde, einfach so ein bisschen zu radikalisieren oder ein bisschen so den Möglichkeitsraum auszukundschaften, was denn damit möglich sei, sozusagen. Ne? So. Genau. Aber es funktioniert natürlich auf verschiedener Ebene. Einmal ist sozusagen das ein gutes Buzzword, ein guter Gegenpunkt, zu sagen, ey, wir brauchen sozusagen eine Wirtschaftspolitik, die das Gemeinwohl adressiert, die unten-oben Konflikte nicht in Innen- und Außenkonflikte ummünzt, wie es ja sozusagen, wie du gerade eben schon erklärt hast, ist gängigerweise besser funktioniert. Und da hilft natürlich so ein Wort erstmal, gibt irgendwie Aufmerksamkeit, gibt die Möglichkeit, damit zu interagieren, zu sagen, ah, okay, mich gibt's, meine Analyse gibt's. Und das fängt ja auch erstmal jede Menge auf. Ne? So, und dann hast du ja auch schon so die Möglichkeit ein bisschen davon beschrieben, dass es ja auch eine Theorie oder eine Idee, ein Versuch eines Konzepts ja nicht allumfassend alles durcherklären muss. Ne? Ihr beschreibt in eurem zweiten Heft jetzt, der Titel lautet Die Ära der Kettensäge und es liest sich in weiten Teilen wie ein Versuch, dem Imperativ von Ausrüstung, von Aufrüstung und Sozialabbau, das wir gerade haben, auch wir sind gerade in der Zeit der Koalitions, ich weiß nicht, ist der Koalitionsvertrag schon?
Der ist schon veröffentlicht also, ja, und ist genau. Jetzt gerade eine Abstimmung.
Achso, ja genau, dass der veröffentlicht war, wusste ich, aber ich wusste noch nicht genau, wie weit die Abstimmung oder
okay,
wie weit
das schon am, durch. Am Dienstag aber.
Naja, genau. Ne? Also wo sozusagen der Koalitionsvertrag bestimmt ist und jetzt abgestimmt wird, aber wo irgendwie klar ist, es wird sich vielleicht finanzpolitisch waren die Zeiten der, und das ist sozusagen auch ein bisschen eine Frage, waren die Zeiten der Ampelregierung noch Zeiten, zu denen wir uns so leider so ein bisschen so zurücksehen werden, wenn es schlecht läuft, weil nicht alles unbedingt besser wird. Ne? Und wir sehen das einmal auf einer globalen Ebene, also Kettensäge, das meint ihr nämlich auch unter anderem global. Ne, wir sehen es bei Trump, wir sehen es bei Milei, dass da mit unterschiedlichen Rechten, rechtslibertär, rechtsnationalistisch oder wie auch immer man es nennen mag, Konzepten gearbeitet wird, die beide aus unterschiedlicher Richtung von rechts kommt, zum Ziel haben, trotzdem irgendwie weite Teile der Bevölkerung weiter zu entrechten und für mehr Abstiege sorgen werden und für mehr Umverteilung nach oben sorgen werden. Und ihr beschreibt es eben, oder der Titel heißt eben die Ära der Kettensäge. Und ich frage mich, sind die meisten Medien, weil wenn ich fahre seit ein paar Monaten regelmäßig Auto, habe da irgendwie immer wieder so Deutschlandfunk oder so an und egal, ob ich irgendwie die gängigen Zeitungen lese, abends Tagesschau schaue oder halt Radio höre, diese, das ist für mich so, es gibt so eine Art Imperativ zur Aufrüstung, es gibt eine Art Imperativ dazu, dass wir kaum Wachstum mehr haben in der deutschen Wirtschaft, dass man das umgehen muss, indem man immer weiter Geld irgendwie nach oben umverteilt. Ich habe das Gefühl, das ist fast so eine widerspruchsfreie, ein fast widerspruchsfreier Raum. Ist das sozusagen erstmal überhaupt der Versuch, da so einen Gegenstandpunkt zu haben, ne? So, dann.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall der Versuch, dass man halt da vor allem die Kettensäge als Symbol aufgreift, die halt von dann Trump oder auch Elon Musk und Milley verwendet wird, aber auch von vielen deutschen Politikern verwendet wird. Es ist wirklich absurd, aber im Kanzlerduell wurde Olaf Scholz gefragt, wie er denn zur Kettensäge steht, und da meinte er, ja, die finde ich gut, wir brauchen Bürokratieabbau, hat er dann so geframed. Dann wurde Friedrich Merz gefragt, wie er zu der Metapher der Kettensäge steht, meinte er, diese Metapher würde ich nicht wählen. Also quasi Olaf Scholz hat die Kettensäge mehr endorsed an diesem, also als Metapher, als Friedrich Merz, obwohl natürlich die reale Politik von Friedrich Merz mehr Kettensägenpolitik ist. Aber auch zum Beispiel Robert Habeck hat mal zum Lieferkettengesetz gesagt, da müssen wir die Kettensäge ansetzen und das Ding wegbolzen, war, glaube ich, der konkrete O-Ton, was natürlich absurd ist, weil da geht es dann ganz konkret um Menschenrechte und Umweltstandards in der Lieferkette, die natürlich, klar, das geht mit bürokratischen Pflichten von deutschen Großkonzernen einher, aber hat natürlich auch einen gewissen Sinn. Und auch wenn Robert Habeck das wollte, wird jetzt quasi dieses nationale Lieferkettengesetz von der kommenden Regierung weggebolzt für dieses Jahr. Und das ist halt dann auch die Austeritätspolitik und Kürzungspolitik, die wir sehen werden, wahrscheinlich. Stand jetzt, das ändert sich ja, die Politik und auch die geoökonomische Lage ändert sich ja relativ schnell, ist es dann vor allem so, dass wir wahrscheinlich sehen werden, dass halt Arbeitsstandards aufgeweicht werden, Umweltstandards aufgeweicht werden, um halt dann mehr Wachstum und mehr Angebotspolitik für die Unternehmen zu machen. Und ob jetzt quasi wirklich finanzielle Austerität noch stärker wird, das ist ein bisschen offene Frage, weil zum Beispiel im Koalitionsvertrag steht ja alles unter Finanzierungsvorbehalt, bedeutet, hey, wir müssen uns noch über die konkreten Finanzen einigen, und das wird halt dann in den Haushaltsverhandlungen stattfinden, wo halt dann auch schon jetzt Prioritäten gesetzt werden, die halt dann eher zugunsten der Reichen sind und nicht zugunsten der großen Mehrheit.
Das war ja auch schon in sozusagen progressiveren Bundesregierungen so, dass das Programm sozusagen liberaler, freiheitlicher, bisschen weniger dramatisch gedröhnt hat und dann eigentlich dann die ganze Zeit so die Erzählung herrscht, es lässt sich leider ganz viel davon wollen wir machen und lässt sich leider schon von Grünen und SPD, die sich total unter der Knute gewähnt haben, der FDP, die so die kleinste Partei in der Regierung war, mit denen geht es leider nicht, tut mir leid, wir haben alles versucht, so ungefähr, ist ja absehbar, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dass nur sehr wenig von dem, was nicht schlecht ist an dem Koalitionsvertrag, dass sich da einiges von umsetzen lässt. Na, auch das Wort irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das bei euch gelesen habe oder wann, das Wort soll oder so, kommt da so 900 Mal vor oder ich weiß gar nicht die Zahl, aber so, also es ist schon so sehr viel, sehr klar, dass das einfach erstmal pro forma da reingeschrieben wurde, vielleicht auch auf Seiten der SPD vielleicht, um diese Mandatierung durch die Mitglieder der SPD, um das durchzulaufen, diese Mitgliederbefragung oder wie es heißt. Oder diese Mitgliederabstimmung, aber dass da vieles irgendwie dann wieder abgewickelt wird oder so, ne?
Ja, voll. Es gibt auch Dutzende Arbeitsgruppen, die noch zu gründen sind bei einzelnen Themen, wo man halt, klar, da ist der Konflikt noch nicht ausgetragen, und sicherlich ist auch noch ein Aspekt, dass sie halt einfach Zeit sparen wollten und halt schnell jetzt vorankommen, um halt vor der Sommerpause der Wirtschaft noch was Gutes zu tun und halt den Konflikt zu vertagen. Aber weil du es gerade sagtest, auch mit dem Koalitionsvertrag und was dann konkret folgt, das beste Beispiel ist ja eigentlich die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastro. Da hat Olaf Scholz im Wahlkampf 2021 gesagt, das kommt, das nehmen wir nicht wieder zurück. Da wurde von 19% auf 7% gesenkt in der Gastro, und dann wurde quasi im Zuge der Haushaltsverhandlungen dann die Mehrwertsteuer in der Gastro wieder erhöht auf 19%. Kostenschock für die Gastro sozusagen oder für die Konsumenten. Ganz viele wirtschaftliche Probleme und Verteilungsprobleme auch daran. Und jetzt wird es wieder gesenkt. Wer weiß, ob es wieder gesenkt wird, aber das ist natürlich ein gutes Beispiel, wie quasi dann auch quasi Versprechungen einfach nicht eingehalten werden, wenn es dann soweit ist.
Das kannst du dann natürlich durch deine Perspektive, dass du schon mal so ein bisschen Wind geschnuppert hast im Politikbetrieb, natürlich auch nochmal irgendwie so ein bisschen klarer sehen. Ne? Oder hast du sozusagen der allgemeinen Bevölkerung ein bisschen was voraus, dass du ein bisschen weißt, wieso die Mechanismen sind? Oder würdest du sagen, spielt da keine Rolle? Also, dass dir so einfacher fällt zu screenen, was so realistisch ist und was nicht, weil du die Bürokratie kennst und die
also schon zum Teil, wobei ich sagen muss, dass das Parlament dann doch zeitlich der öffentlichen Debatte hinterher ist, weil es gibt dann Referentenentwürfe und so weiter von Gesetzen und da ist dann quasi, da findet dann die öffentliche Debatte statt und dann nur bei wenigen Gesetzen, wenn dann quasi zweite, dritte Lesung ist, ein paar Monate später, da, dass es da noch Änderungen gibt, das kommt mal vor, wenn es halt wirklich politisch brisant ist, aber das ist jetzt im parlamentarischen Prozess sozusagen von Oppositionsseiten ist das eher zeitversetzt. Da findet die öffentliche Debatte halt vorher statt. Das ist natürlich, wenn man quasi für Regierungsparteien arbeitet, die halt dann im Gesetzesprozess Verhandlungen machen, da wird dann natürlich noch über Nuancen verhandelt und das ist einfach dann natürlich eine andere Tiefe, aber sozusagen die große öffentliche Debatte findet halt vorher statt und da hat man jetzt auch sozusagen als Oppositionsmitarbeiter nicht allzu viele Einblicke währenddessen. Ja, okay. Aber trotzdem ist natürlich, hilft das alles beim Einordnen der Debatte, auch wenn sie vorher stattfindet.
Deutschland ist in der Rezession. Ich höre seit Tagen sozusagen eigentlich kaum was anderes als, wie kommen wir da raus? Was glaubst du, wie wird die sozusagen zukünftige Bundesregierung das beantworten und auf wessen Nacken vor allen Dingen? Also was ist da so der Blick in die Glaskugel sozusagen?
Ja, der Blick in die Glaskugel ist, dass, also erstmal stehen wir vor dem dritten Rezessionsjahr. Das ist ganz außergewöhnlich, dass das sich über so mehrere Jahre gestreckt hat. Normalerweise ist das so, dass dann halt, es gibt einen Schock, da gibt es dann halt 4-5% niedriger und dann wird halt ordentlich gegengesteuert und im Folgejahr ist dann schon immer Positivwachstum. Das ist der Normalfall. Und jetzt sind wir halt seit Jahren über den unterschiedlichen Krisen.
Mit Ukraine-Krieg angefangen, oder was?
Genau, mit dem Energiepreis. Also sozusagen nach Corona hatten wir nochmal ein Wachstumsjahr. Und dann geht es jetzt sozusagen in das dritte Rezessionsjahr, was jetzt dann auch keine, also sozusagen nicht minus 3-4% ist, sondern halt dann eher Nullwachstum ist, von der anders ausgedrückt. Und das ist natürlich jetzt auch, wird auch immer wieder gesagt, das oberste Ziel von Lars Klingbeil hat das gesagt, als auch Friedrich Merz, dass es jetzt darum geht, halt die Wirtschaft anzuschieben. Das ist sicherlich auch notwendig in einzelnen Wirtschaftsbereichen, vor allem wenn es jetzt Ausbau erneuerbarer Energie und so weiter geht oder Bahninfrastruktur und so weiter, ist das alles total sinnvoll. Aber das ist natürlich jetzt, sind das Maßnahmen, die vor allem halt dann UnternehmenseigentümerInnen bevorteilen, also klassische Angebotspolitik. Da gibt es zum Beispiel jetzt neue Abschreibungsregeln. Das heißt, wenn Unternehmen eine neue Maschine kaufen, die halt teuer ist, dass die dann halt das gewinnmindernd im ersten Jahr stärker abschreiben können, um halt Investitionen anzureizen sozusagen. Das ist natürlich sozusagen makroökonomisch gut, weil halt dann investiert wird und die Wirtschaft vom Fleck kommt und mehr Wohlstand geschaffen wird. Aber natürlich sozusagen gehören die Maschinen dann auch irgendjemandem danach. Das sind dann natürlich die UnternehmenseigentümerInnen. Und dann gibt es halt noch andere Maßnahmen, Industriestrompreis oder zum Beispiel
der gesenkt werden soll oder wurde.
Genau das halt die Großindustrie, also die halt viel Strom verbrauchen, dass die halt dann mehr Planungssicherheit haben und niedrige Stromkosten und so weiter. Sowas wird jetzt alles vor der Sommerpause passieren und sicherlich auch ein paar Maßnahmen, die halt dann ganz konkret zulasten der großen Mehrheit gehen, wie zum Beispiel die Aufweichung der Arbeitszeit, dass halt da längere Arbeitszeiten stattfinden können, wovon natürlich dann auch von der Produktivität, die in diesen zusätzlichen Arbeitsstunden stattfindet, natürlich auch irgendjemand profitiert und das sind natürlich wahrscheinlich übermäßig nicht die Arbeitenden oder halt zum Beispiel die Aktivrente, wo halt dann Rentner über Anreize, nicht über Zwang, bei Ärmeren über Zwang, aber bei reicheren Rentnern über Anreize dann Arbeitskräfte mobilisiert werden, um halt die Wirtschaft vom Fleck zu bringen. Das sind so unterschiedliche Maßnahmen und da werden wir jetzt auch ganz schnell dann ein Wirtschaftspaket sehen, um halt die Wirtschaft anzukurbeln. Aber man könnte natürlich auch stattdessen, manches davon finde ich richtig, manches davon ist falsch, aber was natürlich komplett fehlt, sind halt wirtschaftsfördernde Maßnahmen zugunsten der großen Mehrheit. Also weil man könnte natürlich wie in der Energiepreiskrise wieder 300 Euro auszahlen an die Menschen oder halt um die Wirtschaft um einerseits die sozial halt die Not etwas zu lindern, ganz kurzfristig, als auch um die Wirtschaft anzukurbeln, weil wir haben nicht nur ein Angebotsproblem, wie halt die herrschende Politik es analysiert, sondern halt auch ein Nachfrageproblem, weil die Leute sind halt wirklich einfach
kein
arm.
Geld haben zu kaufen.
Kein Geld haben zu kaufen und vor allem jetzt gerade in der Lage, wo halt Donald Trump seine Zollpolitik macht und wo halt das Wirtschaftsmodell Deutschlands mit den unsäglichen Exportüberschüssen überhaupt fraglich ist, wie das sozusagen wie reanimiert werden kann, wäre eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt, um halt auf Binnenkonsum zu setzen. Nicht, dass sich jetzt jeder zwei VW-Autos kauft, sondern halt eher, dass, was weiß ich, Wohnungen gedämmt werden, dass Solaranlagen gebaut werden und so weiter. Das wäre halt eher die Politik, um halt dann sowohl die Menschen besser zu stellen, finanziell, als auch die Wirtschaft anzukurbeln.
Ich frage mich, so dieser Gedanke, so Rolex für alle, also Luxus ist für alle da, wie man den sozusagen, also wie anachronistisch der wirkt, wenn man den stellt, gerade in dem Bereich, in dem du, ihr arbeitet. Also ist es etwas, wo man sich droht, lächerlich zu machen? Weil eigentlich sozusagen braucht es doch ein Projekt, wo eine Politik, wo viele Leute sich involviert fühlen, die eine Strahlkraft hat. Und ich habe immer so die Sorge, ich glaube, ich verstehe schon die Notwendigkeit, so kleine, also so 300 Euro, ich will das jetzt auch nicht kleiner rechnen, ne? Ist ja auch nur einfach nur ein Beispiel, genau. Ist ja jetzt nicht das dein großes Projekt oder so, schätze ich mal, sondern einfach nur so ein Beispiel, was man machen könnte oder so.
Genau, was halt auch ad hoc wirkt einfach.
Ja, genau. Aber also wie das so ins Verhältnis zu setzen ist. Ich habe sozusagen überhaupt gar kein Problem oder so mit so Politik der kleinen Schritte oder so. Ich habe nur die Sorge, dass es sozusagen das alleine dafür sorgt, dass erstens sozusagen die eigenen politischen Projekte immer so zahm und immer so angemessen, wir wollen gar nicht so viel, wir fragen nur nach einem weiteren Hemdknopf bitte, dann können wir das Hemd bald ganz zuknüpfen, so ein bisschen polemisch gesprochen, ob das sozusagen so eine Strahlkraft hat und ob man die Leute nicht damit sogar auch so ein bisschen Gas leitet und zu sagen, ey, wir dürfen einfach nicht mehr fragen, weil mehr ist nicht drin, ob man dann zu sehr das so annimmt, ne? Und ob man, also wie das Verhältnis ist von Rolex für alle, warum sollen nicht alle geile Autos fahren oder geile Lastenräder für 10.000 Euro oder so, je nach politischer Analyse. Und natürlich das allein zu fordern und dann die Arme zu verschränken und zu sagen, ja, ich atme erst wieder, wenn das umgesetzt wird, das wird uns auch nicht vom Fleck bringen. Aber wie das so ins Verhältnis zu setzen ist, gerade in Anbetracht zu der Zeit, in der wir leben, also wenn wir davon ausgehen, dass Deutschland sich in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht nicht angemessen aus der Rezession befreit, wie, in welchem Verhältnis kann man das adressieren sozusagen? Oder was ist da für dich der richtige Weg? Also die kleinen Schritte mit dem großen Ziel, dass alle Leute, also es gibt in Deutschland 2 Millionen Menschen, die an Ernährungsarmut leiden. Ne? Also wie, ich weiß nicht, ob man denen hilft, indem man sozusagen so viele kleine Schritte macht. Ey, weißt du, dass es den und den Antrag gibt und so, den du auswählen kannst, dann kriegst du hier nochmal 12,50 Euro. Na, alles bis polemisch gesprochen, aber du verstehst, glaube ich.
Genau, das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel politische Strategie, wo ich jetzt natürlich eine Meinung habe, aber das ist jetzt nicht sozusagen mein, also ökonomisch gesagt ist es natürlich immer so, dass man halt, wenn man weitergehende Sachen fordert, die auch noch weiter drehen kann und natürlich da immer aufpassen muss sozusagen, wo ist quasi der Diskurs und wie kann man ihn neu befeuern mit halt einem Aspekt. Zum Beispiel war es eigentlich ganz interessant mit der Mehrwertsteuerstreichung auf Grundnahrungsmittel. Das ist jetzt kein revolutionäres Projekt sozusagen. Karl Marx war auch gegen die Mehrwertsteuer, sozusagen heute und das hat sich dann über die Jahrzehnte der Nachkriegs-Post-Keynesianer, da war man eher gegen Mehrwertsteuersenkung aus unterschiedlichen ökonomischen Gründen, ist aber heutzutage eher überwunden. Und dann, nachdem die Linke das gefordert hat, ein paar Jahre lang in der Energiepreiskrise, hat dann auch die SPD halt nicht eine Streichung der Mehrwertsteuer, sondern eine Senkung der Mehrwertsteuer von 7% auf 5% gefordert. Kostet dann wenig, hat auch wenig Effekt, ohne Zweifel. Aber da sieht man natürlich, wie quasi, wenn man mit weitergehenden Forderungen dann auch andere Leute sozusagen nach links ziehen kann, wirtschaftspolitisch. Und jetzt ist es natürlich abseits dessen die strategische Frage. Da bin ich eher arbeitsteilig fokussiert. Das heißt, Leute in der progressiven Bubble das so tun sollten, was sie am besten können. Also ob das jetzt halt Sozialberatung ist oder Wirtschaftsmagazine, das ist keins davon wird alleine den Weg bringen, sondern es ist dann immer eine arbeitsteilige Frage. Und die dritte Sache wäre dann halt TikTok-Reels oder TikToks oder Instagram-Reels. Das denke ich eher so, jeder nach seinen Kompetenzen. Natürlich muss man dann priorisieren an unterschiedlichen Stellen, aber wenn erstmal grundsätzlich jeder das macht, was er am besten kann und was halt dann auch irgendwie ein bisschen
authentisch ist auch und so, ne?
Genau. Genau. Und dann halt auch irgendwie sozusagen einen kleinen Wachstumseffekt hat. Also es ist natürlich immer nett, wenn man irgendwas macht, was gut ist, aber was dann halt wenig Strukturaufbau liefert. Aber natürlich kann man jetzt in die einzelnen Aspekte, ob jetzt Instagram-Reels, wo halt neue Leute erreicht werden, Wirtschaftsmagazin, wo neue Ideen verbreitet werden und Sozialberatung, wo halt Leute dann konkret besser gestellt werden und ihrem Umfeld davon erzählen. Sozusagen, wenn man da überall eine Wachstumsperspektive reindenkt, dann ist das natürlich trotzdem förderlich. Also so würde ich da herangehen. Ja.
Und Wachstumsperspektive für euer Projekt, also für Surplus?
Das ist total gut. Wir hatten das unterste Jahresendziel jetzt schon erreicht. Das ist natürlich ganz hoffnungsstiftend, weil es ist natürlich sozusagen das dritte Rezessionsjahr. Man weiß nicht, wie viele Leute dann halt auch bereit sind, Geld auszugeben. Aber das ist natürlich gut. Und jetzt können wir uns nach und nach neue Mitarbeiter anstellen und neue Formate ausbauen, sodass es das Projekt noch viel größer schafft, weil halt natürlich der Bedarf eigentlich noch viel, viel größer ist und das Potenzial.
Ja, und was ist das Ziel sozusagen? Also ihr lauft hier komplett über Abo? Über Abo-Modell, ja, ne?
Also genau, also wir haben keine großen Geldgeber im Rücken. Das unterscheidet uns auch von den wirtschaftsliberalen Medien, wo dann der ein oder andere Milliardär im Hintergrund ist. Leider haben wir nicht mal einen Millionär im Hintergrund sozusagen mit Millionensummen.
Ich würde sagen, das ist sehr gut.
Das ist natürlich eine Frage sozusagen der inhaltlichen Ausrichtung, ob man quasi das sozusagen, ob das passiert oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so. Sozusagen, das ist natürlich dann auch da führt dazu, dass man natürlich und weil wir jetzt auch keine nicht gemeinnützig sind, weil das deutsche Presserecht oder dass sozusagen eine Presse nicht gemeinnützig sein kann oder nur in ganz seltenen Fällen, vor allem wenn es halt dann ein bisschen politisch und ein bisschen zuspitzender wird, ist das ganz schwierig. Deswegen sind wir halt genau Abo finanziert und deswegen ist jedes Abo sozusagen stärkt uns da sowohl das Magazin zu machen, als auch in andere Bereiche, Video, Audio, Reels und so weiter vorzustoßen und da halt neue Leute mit Wirtschaftsideen zu erreichen. Genau.
Ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Klassentreffen, der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David in Zusammenarbeit mit dem ND. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr linken Journalismus wichtig findet, dann aktiviert die Glocke und verpasst keine neue Folge. Lasst am besten noch eine Bewertung da, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können.